Arndt!
Philipp! Merhaba!
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 Merhaba. Ja.
Arndt, wir warten. Wir warten die ganze Zeit. Das Scheißspiel der Franzosen gegen den Irak geht einfach nicht weiter. Was ist das denn? Was machst du denn da?
Ja, wir sitzen hier gerade 2 Uhr Ortszeit, türkischer Zeit. Bei dir ist es 19 Uhr oder so um den Dreh. In Deutschland eine Stunde früher als hier, also 1 Uhr. Die ARD sendet vor sich hin, aber wir können mal ganz kurz, bevor wir unseren Vorspann hören, reinhören, was da gerade läuft. Robin Gosens spricht gerade.
Wie die erste Halbzeit von demjenigen bewertet wurde, das kann ich nicht sagen, aber das ist sicherlich ein Fakt.
Das ist irgendein Fakt. Ja, also es ist natürlich die beschissenste Situation für ein Medium, dass man eine Sendung füllen muss und nicht genau weiß, wann es weitergeht.
Aber für uns ist es super, weil wir improvisieren können, lieber Arndt. Wir können improvisieren, aber das machen wir, nachdem einer auf der Gitarre noch viel mehr improvisiert.
Ja.
Raindrops are falling from my head, gespielt in der Form unseres Intros. Bitteschön.
Football unites us all.
Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Jetzt ist er wieder da!
Der 13. Tag.
Messi. 17. WM-Tor. Der Rekord von Miroslav Klose ist Geschichte.
So, jetzt. Und jetzt kommt hier tatsächlich die Bitte auch an uns offensichtlich, unsere Plätze zu räumen in der Pause wegen Blitzen, die in einem Umkreis von 10 Meilen aufgetreten sind. Das kann noch ein Abenteuer werden. Wir haben es Ihnen angekündigt. Das ist jetzt der Stand. Das heißt für uns erstmal die Lage hier vor Ort sondieren.
Das ist alles immer Quatsch, was du erzählst, Philipp. Sobald es um den Vorspann geht, kommt nur noch Quatsch raus aus dir. Jetzt haben wir eben gerade schon gehört, Tom Bartels hat erklärt, dass sie jetzt in der Halbzeit auch das Stadion räumen mussten. Es gibt in den USA offenbar eine ganz klare Vorschrift. Ich weiß nicht, ob von den Veranstaltern vor Ort oder von der FIFA oder von wem auch immer, dass wenn es eine bestimmte Anzahl von Blitzen gibt, in einer bestimmten Entfernung, die zu dicht am Stadion ist, dass dann sofort unterbrochen werden muss aus Sicherheitsgründen. Hast du da irgendwas gehört? Gab es ja bei ganz vielen Spielen schon das Problem, dass man Angst hat, dass die Blitze zu nahe kommen.
Naja, ich sag mal so, ich bin ja nicht der Mann der FIFA-Regulärin. Das wird wohl stimmen. Ist, glaube ich, auch durchaus vernünftig. Also wir wissen, das Stadion in Philadelphia ist unüberdacht. Wie wir früher. Kriegt man fast nostalgische Gefühle. Weil wir hatten das ja früher auch, dass man mit Bundeswehrparker oder Regenschirm oder aus Friesenherz ins Stadion gehen musste. Gerade für die Leute, die da ganz oben sitzen, wird das wahrscheinlich einigermaßen unangenehm gewesen sein. Insofern, dass die da nicht als Brathähnchen enden. Insofern war das, glaube ich, ganz gut, das zu unterbrechen. Ja, es ist nur so nervig, weil es jetzt immer und immer und immer wieder noch eine weitere Unterbrechung gibt und immer noch heißt es, jetzt setzen wir uns gleich mal zusammen und dann müssen wir nochmal gucken, da gibt es nochmal einen Regenkomitee. Also das zieht sich ein bisschen,
finde ich. Wir hatten uns das so schön vorgestellt, dass das Spiel wirklich also relativ früh verglichen mit den letzten Nächten zu Ende ist und wir, wie gesagt, 1 Uhr deutscher Zeit, 2 Uhr türkischer Zeit, 19 Uhr US-Zeit einfach schon mal aufnehmen können. Und jetzt sehe ich ein Live-Bild, es ist wirklich, es gießt in Strömen weiterhin. Und es kann einfach da nicht weitergespielt werden. Keine Ahnung, ob der Platz bespielbar ist, wenn die jetzt weiterspielen. Das Stadion in Philadelphia ist übrigens wirklich auch ein Sonderbeispiel. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn ein 9-Jähriger und ein 3-Jähriger zusammen ein Stadion bauen aus Lego. Und der 3-Jährige häuft nur irgendwelche Steine an und der 9-Jährige kann das schon ein bisschen besser, hat aber irgendwann keine Steine mehr für ein Dach. Und dann haben sie an einer Stelle das Stadion hochgebaut und an anderen nicht. Und dann haben sie irgendwo wahllos weitergebaut mit Steinen, die eigentlich gar nicht dazu passen. So sieht das Stadion aus in Philadelphia.
Oder es kann auch sein, dass einfach 2 Sets zu Weihnachten geschenkt wurden, Hogwarts und Ninjago, und da wurde einfach mal zusammen was hochgezogen. Das ist Philadelphia. Ja. Das ist Philadelphia. Jetzt regnet.
Aber auch ein Kipplaster.
Ja. Wir können ja festhalten, dass es schon früher große Regenschlachten gab. Unter anderem, wir erinnern uns, in Frankfurt, WM74, Deutschland gegen Polen. Aber das hier ist nochmal sehr speziell, weil, wie gesagt, nicht überdacht und der aktuellen Sicherheitsbedenken wegen kann das auch noch ein bisschen dauern. Also insofern ist heute der Podcast so ein bisschen wie die Notaufnahme im Krankenhaus am Rande der Stadt. Ne? Also eigentlich war die Operation erst in ein paar Stunden geplant, jetzt muss aber notoperiert werden. Und die beiden Chefärzte, Dr. Zeigler und Dr. Köster, die kommen in den OP und ziehen sich die Gummihandschuhe über und müssen den ganzen Quatsch jetzt aufräumen und eine schöne Magenausräumung machen. Wir können ja mal anfangen mit der ersten Halbzeit von Frankreich gegen Irak, denn Mbappé, der oft unterschätzte, der oft gescholtene, der oft nicht zurückarbeitende Mbappé, der hat wieder getroffen. Wunderschönes Tor und das lief alles nach Plan für die Franzosen.
Ja, es ist das, was die Iraker machen. Es ist einerseits nachvollziehbar, so eng zu stehen und auch tief zu stehen. Nur fehlt mir die Fantasie, wie sie mal zu einem Abschluss kommen können. Und das 90 Minuten durchzuhalten, ist nahezu unmöglich.
Das wird schon schwer, die nächsten 10 Minuten. Mbappé! Die nächsten 10 Sekunden!
Genau.
Gleichgezogen im 100. Länderspiel. mit Ronaldo, WM-Tor Nummer 15.
So, wir haben gehört, es ist noch nicht ganz ein Rekordtor, aber er hat immerhin Ronaldo eingeholt, il Fenomeno. Ronaldo, der hatte auch 15 Tore.
Den echten Ronaldo.
Genau, der echte.
Den echten Ronaldo.
Und das ist ein Thema, das wird uns heute noch begleiten. Das Spiel der Franzosen wahrscheinlich vorerst nicht, der ist jetzt seit anderthalb Stunden unterbrochen, wirklich. Und die wissen nach wie vor nicht, wann es weitergeht und reden sich da einen Wolf. Jetzt zeigt gerade Malte Völz, mein lieber Kollege Malte Völz, zeigt gerade irgendwelche Handyfotos in die Kamera. Eben kam noch Lutz Wagner ins Spiel und hat irgendwie auch versucht, noch ein paar Sachen zu erklären, weiß aber auch nicht viel. Robin Gosens ist irgendwie auch stinkig, also es ist irgendwie echt eine blöde Atmosphäre jetzt gerade. Aber wir wollen mal zu Rekordtorschützen kommen, denn Mbappé ist ein gutes Beispiel. Es gibt anscheinend das große Wettballern bei dieser WM. Mbappé ist wirklich im Bereich des Rekordes, den ja bis vor kurzem Miro Klose hielt, aber den hielt er genau bis heute. Denn heute hat Lionel Messi dann noch zugeschlagen. Im Spiel der Argentinier gegen Österreich. Es hätte sogar sehr früh losgehen können mit einem Elfmeter, aber den hat er ganz merkwürdig stümperhaft verschossen.
Ich verehre Lionel Messi, habe ich das heute schon mal gesagt? Ja, fällt gar nicht auf.
Ganz nebenbei.
Nein, ganz nebenbei habe ich das schon mal gesagt. Lionel Messi, er steht bereit. In zwei Tagen wird er 39 Jahre alt, legt sich den Ball auf den Elfmeterpunkt. Torhüter Schlager steht bereit, Messi natürlich mit links, er nickt jetzt nochmal, bläst leicht seine Wangen auf, ganz fokussiert auf den Ball, immer noch fokussiert, der Pfiff ist freigegeben, mit links schießt er und gehalten und eben das Tor, was war das denn für ein schwach geschossener Messi-Elfmeter, hat der auf einmal ein bisschen, ich weiß es nicht, was der in den Beinen hatte, der ist ja von alleine daneben gegangen. Ich habe den noch nie so schlecht Elfmeterschießen sehen.
Das ist doch nicht Messi. Das ist doch der Messi, den man auf Wish bestellt hat.
Ja, und wenn ich das höre, dann komme ich natürlich wieder auf meine Zweitkarriere als Ben Wish.
So Ben Wish, ne?
Erwähnte ich schon, dass ich damals in Mogadischu die Geiseln rausgeholt habe aus der Landshut. Und
als Horst als du den Vorhang noch hattest.
Ja, und als ich Horst Gregorio Canellas in der Landshut getroffen habe. Aber das interessiert ja keinen mehr. Das sind ja die alten Kamellen, die wir in Folge 5, 7 und 9 erzählt haben. Also wir stellen mal fest, Messi erst mit schlechter Presse, weil ein Elfmeter verschossen, da hätte man ja sofort wieder, wenn der jetzt nicht getroffen hätte, weiter. Ah, er ist arrogant geworden, ja, die Nase hoch, dass es reinregnet.
Ja, er wird halt doch schon 39 in zwei Tagen.
Er wird halt doch schon 39, ein alter Mann, der nicht gecheckt hat, wann es mal gut ist.
Der Zahn der Zeit geht halt auch an einem Messi nicht vorbei.
Dann zieht er die Stützstrümpfe hoch und dann zieht das Bein nach.
Ich habe wirklich während dieser ersten Halbzeit, nachdem er den Elfmeter verschossen hatte, er hat auch gar nicht so auffällig gespielt zu den ersten 20 Minuten, habe ich gedacht, okay, lass so eine Leistung mal von Cristiano Ronaldo kommen. Da zerfetzen sich alle das Maul, dass der den Elfmeter verschossen hat und danach auch so unauffällig und grottiges Spiel. Aber das Ding ist, es ist halt Lionel Messi. Und es wäre nicht Lionel Messi, wenn er nicht Lionel Messi Dinge tun würde. Die hat er dann auch ganz schnell getan, in Form des ersten Tores.
Es gibt den Einwurf für die Österreicher. Oh, aber direkt vor die Füße von Messi. Jetzt mal viel Platz im Zentrum. Almada, links ist Fernandes mit dabei. Hat den Ball schon aufgenommen. Molina und dann Schuss, Messi, Tor für Argentinien, 17. WM-Tor. Das ist absoluter Rekord. Der Rekord von Miroslav Klose ist Geschichte.
Und da gab es natürlich einen riesen Jubel im Stadion, denn allen war klar, das ist jetzt das Rekordtor. Damit zieht er an Miro Klose vorbei und es war außerdem, und das war das Schöne und die Pointe daran, auch noch ein wunderschönes Tor, durchgelassen vom Mitspieler. Man hat richtig gemerkt, wie diese Mannschaft auch wirklich darauf aus war, ihm diese Möglichkeit zu geben, das Rekordtor zu schießen. Großer Jubel und ein Herzlied. Und das muss ich mal sagen, ich glaube, Messi hat in seiner Karriere 840.000 Tore geschossen und er freut sich immer wieder wie ein kleines Kind. Finde ich immer ganz rührend. Insofern, das 1-0 und dann zack, gleich noch das zweite hinterher. Ja, was heißt zack, gleich das zweite hinterher? Das war dann in der Nachspielzeit.
Zack, komm, 60 Minuten später
schon. Boah, es ist spät. Ja. Und zack, und da guckst du kaum und da hast du einmal gezwinkert und dann macht er 60 Minuten später, macht er da die zweite Bude, das gibt's doch gar nicht. Und dann 2-0 und lange Gesicht von Ralf Rangnick, der vorher gesagt hatte, ja, das könnten wir eventuell packen. Tja, war wohl nix. Und Messi stand da als großer Held, als einer, der offenbar beseelt und gewillt ist, Argentinien allein zum Titel zu schießen.
Pressball, Messi aufgenommen, tief schon drinnen in der Hälfte der Österreicher. Rechts draußen am Flügel, in der Mitte ist Julian Alvarez frei. Alvarez mit der Chance und gehalten, Schlager. Nachschuss, González nochmal quer auf Messi. Messi mit links, Messi tänzelt sich rein. Schuss wieder geblockt von drei Österreichern. Messi, Nachschuss, Tor!
Messi, 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 Messi. Mann, oh Messi, das gibt's doch gar nicht.
Das Ding ist, ich fand, bis dahin hat Österreich das echt gut gemacht. Die waren also jetzt nicht komplett auf Augenhöhe, aber sie waren jetzt auch nicht richtig unterlegen. Also sie hätten durchaus einen Punkt holen können, bis zu diesem zweiten Tor eben. Wie hast du es gesehen?
Sie gefiel mir eigentlich auch ganz gut. Und Konrad Leimer hat sich hinterher auch noch ein bisschen beschwert darüber, dass die Argentinier gerade versucht haben, den österreichischen Spielfluss doch durch ganz, ganz viele Fouls zu unterbrechen. Und ich weiß nicht, wie das dir geht, aber wenn ich Konrad Leimer in so Interviews sehe, da bekomme ich immer ein bisschen Angst. Der hat sowas Irres, Wahnsinniges in seinem Blick. Ich glaube, der kann so einen asiatischen Kampfsporttrick, wo er dem Gegner nur so am Hals drücken muss und dann sackt er zusammen und ist tot. Ich glaube, so einer ist Konrad Leimer. Ja. Der hat sich da reingeworfen ordentlich. Man hat ja Sabitzer gesehen, sie hatten durchaus ihre Chancen, aber funktioniert hat es dann eben doch nicht, weil einerseits argentinische Defensive gut stand und zum anderen eben Messi sehr effektiv gespielt hat.
Wo wir gerade bei Leuten sind, die Angst machen, hast du Posch gesehen mit seiner komischen, der hat ja offenbar einen Kieferbruch.
Ja.
Und der hatte was umgeschnallt, das sah aus wie so ein ganz großer Backenbart und er erinnerte mich an eine Figur aus meiner Kindheit, nämlich Leuchtturmwärter Jackenteer aus dem Sandmännchen, aus der Folge Sandmännchen auf der Leuchtturminsel. Da war Leuchtturmwärter Jackenteer, der hatte auch so einen Backenbart, der sah aus wie Posch.
Ey, so Backenbärte, das ist irgendwie sowas Hanseatisches. Das ist so einer, wo dann einer eine Kartoffel zerdrückt oder so, ne? Also ein Backenbart, das muss man erklären, da fehlt der Oberlippenbart, um den Bart komplett zu machen, ne?
Genau. So ein Seemannsbart halt. Ja.
Wir müssen mal ganz kurz noch bei Kindheitserinnerungen bleiben, denn mir ist das mal wieder bei diesem Spiel Argentinien gegen Österreich aufgefallen. Diese Stadionsprecher, die hören sich überall gleich an und überall sind es keine normalen Stadionsprecher.
Ja.
Ich bin mir inzwischen sicher, dass da KI zum Einsatz kommt oder so. Also es ist überall der gleiche schreihalsige, melodramatische, exaltierte Tonfall so aus der Konservenbüchse. Und ich habe mich gefragt, woran das mich erinnert. Und dann wusste ich es.
Ja.
Nämlich an den Opener, an den Titelsprecher von Resident Evil, dem Videospiel aus den 90ern. Wir hören mal kurz rein. Ich habe es kurz rausgeschnitten. Und was mir außerdem noch aufgefallen ist, da gab's, wurde auch in der ARD und ZDF gezeigt und natürlich im türkischen Fernsehen Merhaba und natürlich Merhaba. Auch bei mir in Merhaba in den USA. Auf jeden Fall sah man da eine betagte Dame, die ein Schild hochhielt. Hast du gesehen? Hier ist ein 100-jähriger Messi-Fan.
Nee.
Weil die sah also auf jeden Fall noch sehr, sehr rüstig aus, hatte keine Stützstrümpfe nicht bei Nacht gezogen, hatte auch keine Krücken dabei. Vielleicht war sie mit ihrer Mutter da, man weiß es nicht genau. Aber, wo wir hören, 100-jährige Dame, das ist die allerbeste Gelegenheit, um Arndt die Gelegenheit zu geben, wiederum die Zeitmaschine anzuwerfen.
Die WM.
Zeitmaschine.
Bei Zeigler und Küster.
Noch ein Wort ganz kurz zu den Stadionsprechern. Das habe ich auch schon gedacht, weil ich bin da ja gewissermaßen vom Fach. Ich finde es ganz komisch, dass die überall schreien. Also es ist egal, welche Mannschaft das Tor schießt. Du hörst immer in der Übertragung im Hintergrund, hörst du ein machen, egal wer gerade getroffen hat. Das entwertet so dieses Genre, so finde ich. Aber gut,
ja.
Wir kommen zur Zeitmaschine und wir haben jetzt schon zwei Beispiele gehört von Menschen, die mit dem Torrekord, dem ewigen Torrekord der Weltmeisterschaften in Berührung sind irgendwie. Mbappé kann das noch schaffen. Messi hat es jetzt gerade geschafft, aber wir wissen ja nicht, ob Mbappé nicht noch in der Halbzeit, die irgendwann noch gespielt wird, in wenigen Stunden, nicht noch 4 Tore schießt oder so. Keine Ahnung, kann alles passieren. Ich habe jedenfalls mal geguckt in die Geschichte der Torschützenkönige bzw. der Torrekorde. Und das war gar nicht so einfach. Es fing an mit der ersten WM 1930, wo ein Argentinier namens Guillermo Stabile, der wurde genannt El Filtrador, der hat 8 Tore geschossen, ich glaube in nur 4 Spielen oder so, und ist der erste Torschützenkönig und war dann natürlich auch der erste Torrekordhalter. Aber Philipp, du hast mich völlig zu Recht darauf hingewiesen, der allererste war
ja,
natürlich
der allererste ist mich der das allererste Tor geschossen hat, weil der muss ja der gewesen sein, da hat ja noch niemand anders. Jetzt ist natürlich die philosophische Frage, ob man erst einen Rekord aufstellen kann, wenn es vorher jemand anders gegeben hat oder ob es einen Kontrahenten braucht, damit man sagen kann, das ist der Rekord und das ist nur der zweite. Also braucht es zwingend noch einen zweiten. Aber ich kann mal kurz festhalten, weil das habe ich natürlich nachgeschlagen. Beim 4:1 Sieg Frankreich gegen Mexiko bei der WM 1930 in Uruguay schoss nämlich der Automechaniker, damals gab es das noch, gut, Dennis Undorf auch gelernter Maschinenführer, aber damals der Automechaniker Lucien Laurent hat das erste WM-Tor aller Zeiten geschossen. Und das Lustige war, dass die Leute sich damals gar nicht bewusst waren, dass das erste Tor der WM war. Zitat, wir freuten uns natürlich alle über den Treffer, aber keiner hat realisiert, dass ich Geschichte gemacht hatte. Ein kurzer Händedruck, das war's schon und schon ging's weiter. Also so kassierst du normalerweise Ehrentreffer Arminia Bielefeld gegen Eintracht Braunschweig oder so. Also auf jeden Fall Historie, Lucien Laurent, der Automechaniker. Aber eigentlich war es ein Argentinier.
Ja, also Guillermo Stabile war der erste Torschützenkönig, 8 Tore und der erste Rekordhalter dann. 34 und 38 hat ihn niemand überholt, dann kam es zur ersten WM nach dem Krieg und da ist was Interessantes. Ademir, ein brasilianischer Superstar, hat 9 Tore geschossen. Eventuell. Denn es ist nicht so ganz klar. Es gibt manche Quellen, da hat er nur 8 Tore geschossen und in manchen 9. Ich habe jetzt rausgefunden, woran das liegt. Es liegt daran, dass er gegen Spanien beim vorletzten Spiel, ein 4-1-Sieg, hat er ein Tor geschossen, da war dabei immer noch abgefälscht. Und in manchen Quellen steht das als Eigentor und in manchen Quellen ist es ein Ademir-Tor. Also er steht zum Beispiel bei ich glaube, auf der offiziellen FIFA-Seite hat er 9 Tore, bei kicker.de hat er nur 8.
Okay.
Aber er war dann natürlich, wenn wir mal von 9 Toren ausgehen, Ademir wurde übrigens, was dir gefallen wird, das Kinn genannt, wegen seiner Physiognomie. Ja, Respekt.
Nein, aber es ist ein bisschen wie Avril Dalton, der ja nun auch wirklich ein sehr, sehr großes Kinn hatte. Ich habe mir Fotos angeguckt. Also, das stimmt schon so ein bisschen. Aber es ist ja auch lustig, wenn so eine kleine Physiognomie dann dazu führt. Ist ja besser, als wenn er das Triefauge heißt oder so.
Aber auch kein so respekteinflößender Spitzname für einen Torjäger. Also 9 Tore Ademir. Dann eine WM später Sandor Kosic, ungarischer Spieler, der nur eine relativ kurze internationale Karriere hatte, weil er in Ungarn unter anderem gegen das Regime mit auf die Straße gegangen ist und deswegen quasi dann seine Karriere sofort endete. Er hat 11 Tore geschossen bei der Wunder von Bern WM 1954 und dann kam jemand, der hatte wirklich lange den Rekord, Just Fontaine. Eine WM später hat er in einer einzigen WM 13 Tore geschossen. Unter anderem auch, weil er im Spiel um Platz 3, ich glaube 4 geschossen hat, wo Deutschland nur mit einer B-Mannschaft gespielt hat und die ganzen Reservespieler ran durften, hat Frankreich 6-3 gewonnen und Fontaine hat seinen Rekord auf 13 Tore geschoben.
Und man muss glaube ich auch sagen, das hätte durchaus noch so weitergehen können, aber dann gab eine ganz tragische Geschichte, das weiß ich noch, weil ich es irgendwann mal jetzt in einem Buch gelesen habe. Da gab es 1960, glaube ich, als er gerade zu Espanyol Barcelona wechseln wollte, hat ihm von Sochaux ein Stürmer, Sékou Touré, einen doppelten Beinbruch zugefügt. Und zwar, indem er mit beiden Beinen in ihn reingesprungen ist. Das wurde damals nicht gepfiffen. Da wurde damals gesagt, ja, normale Härte, faire Härte. Und leider Gottes ist Fontaine danach nie wieder auf die Beine gekommen, hat sich danach nochmal das Bein gebrochen und so weiter. Aber das waren die Zeiten damals. Ne? Da hast du einen Beinbruch, auch einen Bänderriss oder auch einen Kreuzbandriss, war oft dann einfach Ende der Karriere. Also ich glaube, von Fontaine hätte man noch mehr gehört. Also er war wirklich der ikonische Starstürmer in... ist schon spät. Starstürmer. Ja. Naja, also auf jeden Fall dieser Starstürmer der Franzosen, der hat dann seine Karriere beenden müssen. Impulsvortrag Ende, jetzt bist du wieder dran.
16 Jahre hielt der Rekord, bis Gerd Müller kam. Und Gerd Müller hat zunächst mal ja bei der WM 1970 für Aufsehen gesorgt, weil er als damals, ich glaube, 25-Jähriger, ist der Torschützenkönig geworden, hat tolle Tore geschossen und auch wichtige Tore, wie hier das Siegtor im Viertelfinale gegen England.
Beckenbauer lässt einen Mann aussteigen, Balleur, den er anspielen wollte, schon wieder gedeckt war. Der Franz zieht die ganze Aktion weit zurück, überlässt dann den Ball dem sportenden Overath. Der Kölner ist in der Nähe des Strafraums, aber noch ziemlich weit draußen auf der linken Flanke, hat jetzt nach innen gegeben zu Schnellinger. Schnellinger nähert sich dem Strafraum, spielt in die Gasse. Müller gegen Moore und beide schießen sie, aber Moore kann das besser. Ist auch der etwas kräftigere Typ und hat den Deutschen erst einmal vom Ball gedrängt. Dann schaltet sich Schulz ein. Der Hamburger mit genauer direkter Vorlage im Flachpass weiter auf Grabowski. Der versucht einen Dribbling, lässt die Engländer stehen. Ist am Strafraum, zieht nach innen, Obacht geben, leer, köpfelt auf das Tor, Müller. Gerd Müller.
Gerd Müller hatte so ein bisschen das Pech, dass er 1966 bei der WM knapp zu jung war und 1978 knapp zu alt. Deswegen hat er nur 2 Weltmeisterschaften gespielt. Und bei der zweiten hat er 4 Tore geschossen. Unter anderem natürlich dann wieder das Tor, was Deutschland zum Weltmeister gemacht hat.
Auch Grabowski gefällt mir heute. Sieht jetzt, dass Bonhoff steil geht und prompt ist der Ball bei Bonhoff gelandet. Im 16-Meter-Raum, spitzer Winkel zum Tor. Da kommt der Ball auf Müller, der dreht sich um die eigene Achse, schießt und Tor! Tor durch Gerd Müller! Wunderbare Kombination der deutschen Mannschaft. Als auf dem rechten Flügel Bonhoff geschickt wird, überläuft er seinen Verteidiger. Er hätte aus spitzem Winkel schießen können, aber er gab eine, wie man so schön sagt, englisch harte Flanke zurück zu Gerd Müller. Der brachte diesen scharf geschlagenen Ball unter Kontrolle, trickste seinen Bewacher Reichsberg hinaus und erzielt den Führungstreffer für Deutschland.
Arndt, und bevor du weitermachst, das war Heribert Fassbender, der wirklich ein richtig begnadeter Rundfunkreporter war. Man vergisst das oft, weil hinterher diese ganze sämige Gute Abend allerseits Sportschauzeit, wo er da so den Grüßonkel gegeben hat, die fand ich dann gar nicht mehr so brillant. Und natürlich auch seine Kommentatorenleistung 1990 bei der WM spottet jeder Beschreibung. Aber als Rundfunkreporter war der 74 richtig gut.
Und Gerd Müller war somit der erste Rekordhalter, WM-Torschützen-Rekordhalter, der seine Tore in 2 Weltmeisterschaften schoss. Also der wirklich in 2 Weltmeisterschaften Weltmeisterschaften gut getroffen hat. 10 Tore und 4, macht 14. Und dieser Rekord hielt nun wirklich 32 Jahre lang, bis Ronaldo, der echte Ronaldo, wie man auch sagt, il fenomeno Ronaldo, also der Brasilianer Ronaldo, insgesamt sein 15. Tor geschossen hat. Und zwar logischerweise sein letztes WM-Tor. Bei einem 3:0-Sieg der Brasilianer gegen Ghana hat er das erste Tor gemacht.
Não tá gostando da saída de bola. Kaká então tenta botar velocidade. Botou na frente, posição legal. Vamos, Ronaldo. Faz esse, Ronaldo. Faz esse, Ronaldo. Faz esse, Ronaldo. Bateu. Gol! É do Brasil!
Brasil!
Ronaldinho é o nome dele! Recordista absoluto de gols em Copa do Mundo. O 15. Gol do Fenômeno.
Das finde ich an brasilianischen Reportern immer so super, dass du das Gefühl hast, direkt nach dem Tor muss der erstmal an Sauerstoff zählen und wiederbelebt werden oder muss seine Herztabletten einwerfen, damit er überhaupt wieder zur Luft kommt. Das war ja auch ein Rekord, vor dem man gedacht hat, gut, das bleibt jetzt einfach so. Das ist jetzt so in Granit gemeißelt. Wer soll das toppen? Aber dann, ja, dann kam Miro.
Ja, aber Moment, noch ganz kurz. Wir haben eben den Reporter gehört. Was ich nie verstehe, vielleicht gibt es bei unseren Leserinnen und Lesern jemanden, der das weiß. Es gibt bei brasilianischen Kommentaren, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, ganz oft so ein Jingle, das wird eingespielt und zwar schon seit Jahrzehnten, wo man so ein Blub, Brasil hört, irgendwie so eine ganz tiefe Stimme und so einen elektronischen Effekt und das hört man sogar schon bei Übertragungen von der WM 1970, also ich weiß nicht, ob das, ich glaube Radio Globo ist der brasilianische Staatssender, der die Spiele alle immer übertragen hat, ich weiß nicht, ob das von da kommt oder so, jedenfalls ein ganz typisches Brasil-Jingle und das war also Ronaldo, der den Rekord inne hatte, aber der hatte ihn nur 8 Jahre, bis Miro Klose kam und im hohen Stürmeralter von 36 Jahren sein letztes Tor geschossen hatte und zwar passenderweise beim legendären 7:1 gegen Brasilien. Da hören wir jetzt Villariti.
Und da ist die Möglichkeit für Klose und nochmal für Klose. Und 2:0 und er ist WM-Rekordtorschütze. Brasilien ist schwindelig gespielt durch einen 36-jährigen Stürmer. Deutschland führt mit 2:0. Wahnsinn.
Und ich weiß das noch, als ob es gestern gewesen wäre, weil sich die Spannung ja schon so ein bisschen gelöst hatte, weil schon klar war, irgendwie, wir sind den Brasilianern so ein kleines bisschen überlegen. Aber dann schießt Miro Klose dieses Tor. Da war man richtig stolz. Da hat man gedacht, ey, Wahnsinn. Der ist so alt, irgendwie, das ist seine letzte WM. Er weiß das auch. Und dann macht er bei diesem großartigen Spiel in Belo Horizonte, macht er dieses Tor. Also da war ich richtig angefasst, möchte ich mal sagen. Ich, alter zynischer Knochen, war angefasst.
Ja, so. Es war einfach auch so schön. Also er hat ihn dann wirklich so reingeprügelt, erst nochmal am Torwart gescheitert und dann noch reingeprügelt. Und es war das 2:0. Das war also noch ein ganz, ganz wichtiges Tor. Beim 5:0 hat man ja kaum noch gejubelt. Da war es einfach schon ein bisschen peinlich in dem Spiel. Aber das 2:0 war ein richtig großes, wichtiges Tor. Im Übrigen, während ich rede, gehen die gerade wieder auf den Platz in Philadelphia. Und es ist alles nass. Es sieht furchtbar nass aus, alles. Ich bin mal gespannt, wie das Spielfeld wirklich gleich aussieht, wenn die anfangen zu spielen. Aber die Schiedsrichter gehen jetzt auf den Platz. Und die Spieler machen sich notdürftig ein bisschen warm. Es regnet aber immer noch in Strömen. Aber anscheinend blitzt es nicht mehr. Also sie werden gleich weiterspielen, vermute ich.
Das ist doch schön.
So, wir waren bei Klose.
Wir waren bei Klose.
Ja, ja. Aber wir waren noch fertig mit Klose. Lionel Messi also jetzt bei 18 Toren und ein Ende ist nicht in Sicht. Wir wissen ja nicht, wie oft er noch trifft bei dieser WM und wir wissen auch nicht, wie Mbappé noch abschneidet. Also ich würde mal wetten, Mbappé überholt Klose auch noch. Die 16, also da braucht er jetzt noch ein Tor, das macht er vielleicht sogar in dieser Halbzeit, die jetzt irgendwann anfängt. Und dann bin ich mal gespannt, ob es noch ein Rennen gibt zwischen Messi und Mbappé. Das Ding ist, Mbappé, wie gesagt, er ist ja 12 Jahre jünger als Lionel Messi. Also der wird den Rekord auch irgendwann haben, wenn nichts Furchtbares passiert. Und wenn ich das richtig gehört habe, hat er heute sein 100. Länderspiel gemacht.
Unfassbar.
Macht das gerade.
Unfassbar. So ja. Jung, sowas hast du sonst irgendwie, keine Ahnung, als Dino Zoff hinbekommen oder als Lothar Matthäus, aber da warst du dann schon kurz vor der Pensionierung mit einem Zinnteller und einer Grußbotschaft vom Bundespräsidenten. Wir können auch mal festhalten, dass es ein bisschen schade ist, dass es dafür keinen kleinen Pokal gibt. Es wäre doch schön, wenn die den immer wieder hin und her geben müssten im Laufe des Turniers. Also mal ist es Messi, mal ist es Mbappé, vielleicht kommt noch jemand anders aus der Kiste. Man weiß es nicht, Dennis Unna vielleicht. Vielleicht schießt er ja irgendwie Ecuador noch zu Klump und schließt mit den anderen gleich. Aber wie gesagt, also der Triumph gehört jetzt erstmal an diesem Tag, wenn wir mal annehmen, dass Mbappé jetzt nicht noch 3-4 Tore macht, gehört Lionel Messi. Also es ist ein historischer Tag, kann man so sagen. Ja. Und wir können außerdem mal festhalten, dass Argentinien endgültig, wenn wir jetzt mal so Favoriten nennen sollten, schon dabei sein muss. Also an Argentinien muss vorbei, wer Weltmeister werden will. Die Mannschaft wirkt wahnsinnig gefestigt, wahnsinnig kompakt, hat auch überhaupt nicht diese Problematik des Titelverteidigers, der sich so ein bisschen lässig, lahm und uninspiriert aufs Turnier vorbereitet hat. Die brennen alle richtig. Man hat das Gefühl, irgendwie da stimmt auch Chemie zwischen Mannschaft und Fans auf der Tribüne. Also das hat mich schon ein bisschen beeindruckt, der Auftritt.
Findest du, Tag 13, erste Kontroverse zwischen uns beiden, ich finde das gar nicht. Ich fand wirklich, dass die heute, ohne Messi hätten die nicht gewonnen, glaube ich. Sie haben das relativ sicher nach Hause gespielt, aber ich habe euch das Gegenteil gedacht. Ich habe gedacht, die haben sich heute so ein bisschen aus dem Favoritenkreis rausgespielt, weil so die Brillanz von anderen Mannschaften, die schon einmal ein richtiges Superspiel hingelegt haben, hatten die noch nicht.
Aber Arndt, erstens, das erste Spiel war Zucker und totale Sahne und im zweiten Spiel, da wurde einfach mal locker verwaltet. Also wenn ich jetzt mal sehe... Ja,
Zucker oder Sahne, das musst du nur schon...
Da sehr kalorienhaltig auf jeden Fall. Ja, du versuchst mir noch ein Konzept zu bringen, denn die Argumente, die sind auf meiner Seite. Pass auf, also, ich bin ja der Meinung, dass die sind Gruppensieger geworden.
Die haben 6 Punkte
und die haben Österreich, die vorher, ich erinnere, nicht nur in den Worten von Ralf Rangnick, sondern in Worten von anderen, die sind ein Geheimfavorit, die sind das Belgien Europas, die sind das Uruguay Europas, die sind das Japan Europas, die Österreicher, wenn nicht jetzt, wann dann, also sie waren kurz davor, eine Wiener Version mit Meidlinger L von wenn nicht jetzt, wann dann von den Höhnern zu veröffentlichen und dann zu sagen, ja, und ein gutes Pferd spricht nicht höher als es muss, das ist auch noch ein Karlauer, der mir einfällt. Also ich habe alle Argumente auf meiner Seite. Die Argentiner, das wird sich rechnen, lieber Arndt. Das wird sich rechnen.
Es ist übrigens noch was Wichtiges passiert. Neuseeland ist jetzt nicht mehr ungeschlagen in diesem Jahrtausend bei Weltmeisterschaften. Wir haben ja darauf hingewiesen, dass 3 Mannschaften in diesem Jahrtausend als Mannschaften, die an Weltmeisterschaften teilgenommen haben, noch kein Spiel verloren haben. Das waren Neuseeland, Kap Verde und Dr. Kongo. Und jetzt sind es nur noch Kap Verde und Dr. Kongo, die beiden einzigen WM-Teilnehmer dieses Jahrtausends, die noch kein Spiel verloren haben.
So nämlich. Es gab zwischendurch ja Verwirrung, weil manche Leute darauf hinwiesen, dass Dr. Kongo ja früher mal, als er noch nicht promoviert hatte, Zaire war. Aber wir sprechen ja von diesem Jahrtausend, liebe Freunde. Da müsst ihr auch mal ordentlich zuhören.
Genau.
Aber wo wir nochmal von Neuseeland gesprochen haben, wir können ja nicht überall sein. Ne? Wir sind nicht wie Infantino mit dem katarischen Privatflugzeug, der von einem Standort zum nächsten und dabei 800 Liter Kerosin pro Stunde irgendwie aus seinem Flugzeug schüttet. Nein, so sind wir nicht. Aber wir haben unsere Korrespondenten. Denn in Vancouver war unser alter SPD-Genosse Kevin Kühnert, hat sich einfach mal in die erste Reihe geschlichen. Er hätte, glaube ich, auch aufs Spielfeld rennen können, wenn er sich mal getraut hätte, wenn er diesen großen Sprung nach Agadir geschafft hätte. Zack, und er hat uns, und das ist sehr, sehr schön, einen kleinen Spielbericht gesendet. Bitte, Kevin, übernimm mal kurz.
Arndt, Philipp, ich grüße euch aus Vancouver, wo gerade Neuseeland auf Ägypten getroffen ist. Das war mitteleuropäischer Zeit, mitten in der Nacht. Und damit ihr euch das nicht angucken musstet, habe ich es mir angesehen. 3-1 haben die Ägypter gewonnen gegen wirklich tapfere Neuseeländer, die hier richtig gut und fidel mitgespielt haben, sind sogar auch 1-0 in Führung gegangen. Auf Dauer hat man dann aber eben doch gemerkt, dass der Topspieler der Neuseeländer so ein Ergänzungsstürmer von Nottingham Forest ist, während auf der anderen Seite Omar Mamouche und Mo Salah gespielt haben. Mo Salah auch mit einem richtig, richtig guten Spiel, hat auch das Tor zum zwischenzeitlichen 2-1 gemacht. Also alles in allem eine sehr unterhaltsame Veranstaltung. Beim Drumherum muss ich allerdings ein paar Abstriche machen. Deutliche Überzahl der Ägypten-Fans im Stadion, vor allem aber deutliche Überzahl der Event-Fans. Wahnsinnig viele Leute in Liverpool-Trikots, die einfach mal Mo Salah live sehen wollten und sehr viel mit ihrem Smartphone und den dortigen Funktionen beschäftigt waren. Bier für umgerechnet 20 Euro und endlose Schlangen im Umlauf, vor allem bei den Toiletten, womit für mich dann auch geklärt ist, warum das zu Beginn der Halbzeiten und nach den albernen Trinkpausen immer so wahnsinnig leer ist. Also so richtig warm werde ich mit dem ganzen Event nicht, muss ich ehrlich sagen, und freue mich jetzt schon darauf, wenn in 3 Wochen das Arminia-Trainingslager in Südtirol losgeht. Euch beiden liebe Grüße, danke für den täglichen Einsatz und Gruß an die ganze Community. Viel Spaß noch die nächsten Wochen bei der WM.
Ja, er ist ein Arminia-Kumpel von dir, das ist, glaube ich, schon bekannt gewesen. Und er ist Groundhopper, das ist auch, finde ich, auch spannend. Also er hat mir irgendwann mal geschrieben, ich bin gerade in Bremen, kannst du den Bremer SV empfehlen oder irgendwas in der Richtung, den Panzenberg, ich war da noch nie. Oder es war umgekehrt, er hat gesagt, wo spielt Werder 2, der Panzenberg, da war ich schon, irgendwas in der Richtung. Also er ist auf jeden Fall, er nimmt das Ganze sehr ernst und jetzt war er gerade in Vancouver. Und lieber Kevin, er hört regelmäßig unseren Podcast auch, wenn du jetzt irgendwann noch irgendwo bist. Jetzt machen wir übrigens, sehe ich übrigens gerade im ID-Studio, Robin Gosens macht Aufwärmübungen und bald Malte Völz steht rein. ratlos daneben. Und man sieht nach wie vor nicht, wann weitergespielt wird.
Weißt du, wem man das nennt? Betteln um den Fernsehpreis.
Ja.
Weißt du, man hat so 80 Minuten oder 100 Minuten, die man überbrücken muss. Und dann denkt man, ach, ich bin ja massereif und ich mache mal Aufwärmübungen. Da sind wir mal gespannt, ob das hinhaut. Wir müssen mal ganz kurz, während das dann noch läuft, ein paar Errata, also ja, ein paar Fehler noch korrigieren. Erstens, wir haben ja verkündet, die FIFA hätte generös verkündet auf dem Uruguay-Trikot, ach komm, 2 Sterne, olympisches Turnier, das ist doch gut, das ist doch okay. Das war Quatsch. Das war Quatsch. Ne?
Ja, gut, also ja, ein bisschen. Also 4 Sterne sind da schon drauf, so ist das nicht.
Ja, aber die FIFA wusste nichts davon, beziehungsweise die FIFA war gezwungen, weil Uruguay so schlau war, die cleveren Südamerikaner, die Teufelskerle, die haben sich nämlich überlegt, komm, wir nehmen das einfach als Teil des Wappen. Und da habe ich gedacht, ey, warum macht Panama das nicht auch so? Und Kap Verde, einfach mal rund ums Wappen nochmal 4 bis 6 oder 8 Sterne und dann denkst du, ach, du bist schon 8-mal Weltmeister geworden. Hätten sie machen können. Und es gibt noch, das müssen wir leider nachtragen, lindenstraßentechnisch noch ein paar Sachen, die wir nach...
Nein.
Doch, wir haben wieder Fehler gemacht. Wir haben wieder Fehler gemacht. Erstens hast du behauptet, dass Max der Bruder von Iffy ist.
Nee, ich habe das gefragt.
Nein.
Behauptest du es? Ich habe gefragt. Du hast gesagt, ja, das ist ja.
Nein, aber es so ist, pass auf, jetzt kommt, das ist der Sohn von Gabi Zenker und Phil Segers. Kannst du dich noch an Phil Segers erinnern, den schmierigen Phil Segers?
Nein.
Na gut, pass auf.
Ist ja auch erschossen worden.
Ach ja, von Stefan Nossek auf Anweisung von Olaf Kling. Pass auf, ich muss das jetzt mal kurz in allem Ernst nachtragen. Einer beschwert sich, dass wir Olaf Kling nicht in der Riege der Unsympathen genannt haben. Einer war enttäuscht, dass wir Philomena Benasch mit der Heimaterde nicht erwähnt haben. Einer hat darauf hingewiesen, dass der gottlose Vatermörder Momo Sperling nicht der Bruder von Walle und Walze war. Einer hat darauf hingewiesen, dass Hans Beimer in den Jahren als Sozialarbeiter, Nachtportier, Hotelmanager, Taxiunternehmer und Cannabisbauer gearbeitet hat, was ich auch nicht wusste. Und dann muss ich mir ans Revers heften, diesen Fehler. Ich habe aus Robert Geissen und Hans W. Geissendörfer Robert Geissendörfer gemacht.
Das ist auch aufgefallen. Ist natürlich super.
Ja, oh Gott, ja. Peinlich. Ja. Robert Geissen, ich weiß nicht, irgendwie gibt es ja manchmal so Wortkombinationen, die sich ganz automatisch, wenn man dem Trash-TV so ein bisschen zugeneigt ist, bilden. Naja, gut. Was ist denn jetzt auf dem Spielfeld los? Macht Robert Gosen, Robert Gosen.
Nee, die haben alle noch so Regenjacken an und machen sich warm. Und es ist jetzt mittlerweile, glaube ich, 2 Stunden fast her, dass sie unterbrechen mussten. Warte mal, wann war hier? Hier war Anstoß. Vor 2 Stunden und 43 Minuten war Anstoß.
Ich weiß nicht, das ist doch jetzt auch dein Kreislauf unten. Ich weiß ja gar nicht, da kannst du doch als Spieler jetzt nicht einfach sagen, jetzt gebe ich mal wieder Vollgas. Weißt du, da bist du doch schon quasi mental beim Feierabendbierchen.
Ja.
Also ganz ehrlich, dann sollst du das Theater doch beenden. Dann sagst du hier, komm, machst du morgen früh, treffen sich alle zum Matinee, da gibt's einen kleinen Frühschoppen und jeder kriegt noch einen Budweiser 0,0 mit 10 Kalorien und dann geht's los.
Ja.
Weißt du, dann kriegst du noch ein Würstchen. Aber da ist die FIFA auch unflexibel, im Gegensatz zu uns.
Ja.
Wir sind ja mega flexibel. Wir sagen einfach, Spiel läuft nicht und wir haben ja auch gesagt, komm, da kommen noch Spiele in der Nacht.
Ja.
Ist egal.
Das ist übrigens auch
interessant. Soll doch der Hörer gucken, wo er bleibt.
Jetzt werden dann gleich zum ersten Mal 2 Spiele gleichzeitig stattfinden bei dieser WM. Notgedrungen, weil Norwegen gegen Senegal gleich losgeht. Zum großen Glück der ARD läuft das nur auf Magenta, sonst müssten die jetzt, glaube ich, ganz, ganz, ganz stark baldovern, wie sie nun beide Spiele gleichzeitig übertragen.
Eigentlich wäre es unsere Pflicht gewesen, dass wir diese beiden Spiele auch noch covern, wie wir jungen Journalisten sagen. Aber ganz ehrlich, das würde ich auch nicht als Erotikheft drucken, die beiden Spiele. Deswegen tragen wir das einfach morgen früh nach in den sozialen Medien, würde ich sagen.
Wir können auch Kevin Kühnert wieder hinschicken, oder? Vielleicht kann er noch schnell zu Jordanien gegen Algerien.
Und Kevin Kühnert ist bei beiden Spielen.
Hallo Arndt, hallo Philipp.
Ja.
Das ist auch Quatsch.
Ja. Na gut, wir gucken auf die Uhr und stellen fest, liebe Freunde, ihr müsst jetzt auch mal arbeiten. Kann nicht sein, dass ihr den Arbeitsweg verlängert, bloß um die Folge zu Ende zu hören. Ich rufe jetzt auch nicht Werbung oder sowas, sondern wir lassen jetzt diese bescheuerte Folge einfach ausfaden und wir hoffen, dass die Franzosen gewinnen und dass Mbappé jetzt nicht Rekordtorschütze ist. Und wir hören uns morgen wieder, dann können wir alles nachtragen.
Ja, morgen ist mit schönen Spielen.
Ach, was denn?
Also, Cristiano Ronaldo darf wieder ran gegen Usbekistan und mal gucken, ob er das Bein nachzieht oder nicht. Und danach ist England gegen Ghana. Finde ich auch nicht so schlecht.
Das finde ich richtig super.
Und dann sehen wir beim allerletzten Spiel in der Nacht auf Mittwoch, schauen wir dann, ob Dr. Kongo ungeschlagen bleibt gegen Kolumbien.
Ja, da machen wir eine Watch-Party. Du in deinem türkischen Spitzenhotel und ich hier in meiner Mansarde. So machen wir das. Ich freue mich, mein Lieber. Ja? Sage ich jedenfalls offiziell. Ja. Hinterher hört sich das dann anders an. Also, wir sind morgen wieder da mit allen Spielen, allen Toren. Guten Abend allerseits und Merhaba!
Merhaba! Und danke euch allen.
Dankeschön.
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 Bitteschön, Patrick.
Danke.
Danke.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei uns.
Ja, vielen Dank, meine Herren.
Danke, danke.
Bitteschön. Dankeschön.
Bitteschön.
Vielen Dank, Oliver Kahn.
Ja, danke auch für den Stress.
Vielen herzlichen Dank dafür.
Dankeschön, vielen herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Dankeschön.
Ja, dankeschön.
Bitte schön.
Ja, dankeschön, danke.
Ich bitte Sie. Also, ja, ich danke Ihnen.
Vielen herzliches Dank.
Danke, bitte.
Bitte.
Danke.
Ja, vielen Dank.
Danke, Erik.
Ja, vielen Dank, Jens.
Danke, das genügt, sagen wir und mit uns die deutsche Mannschaft.
Dankeschön, Dankeschön. Tschüss, geht zusammen.
Ich habe heute schon gedankt. Ich komme mit der Dankfüllung, die noch im Dank ist, nach Salzburg.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL Plus. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.
Das hat Spaß gemacht.